Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Türen sind, finde ich, etwas vom Schönsten und auch irgendwie Spannendsten, was der Mensch so erfunden hat. Denn wenn wir durch Türen gehen, immer wenn wir durch Türen gehen, eröffnet sich dahinter ein neuer Raum, manchmal sogar eine neue Welt. Vielleicht hat jemand von euch kürzlich eine neue Wohnung angeschaut, weil er hierher gezogen ist zum Studium oder so. Du bist durch diesen Flur gegangen und jeder Augenblick, wo du eine Tür zu einem Raum öffnest, hat diesen gewissen Zauber. Ich gebe zu, oft ist es dann auch entzaubert, wenn man reingeschaut hat, aber je nachdem, was du dir halt für eine Wohnung angeschaut hast. Schöner ist das, wenn man irgendwann mal ein Haus kauft oder so. Oder wenn man durch ein uraltes Haus geht, ein Haus, was seit Jahrhunderten bewohnt ist, und dort drin Türen zu öffnen, macht unglaublichen Spaß. Aber heute noch, ich könnte mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, ich würde in einem Haus leben und es gäbe dort eine Tür, die ich noch nie geöffnet habe. Oder heute mag ich das noch, wenn man im Urlaub ist und trifft auf irgendwo irgendwelchen griechischen Inseln oder Irland oder so, trifft auf so Ruinen und stromert mit den Kindern einfach da durch. Und eigentlich habe ich genauso viel Spaß wie Sie daran, um die nächste Ecke zu schauen, ob da noch, Türen sind da oft nicht mehr, aber Türbögen, Gänge, andere Räume. Oder diese Dokumentation, irgendwelche Forscher irgendwie so Bohrlöcher durch Wände bohren, weil sie vermuten, dahinter ist noch ein Raum und dann schieben sie so eine Kamera durch und finde ich immer unheimlich spannend. Entdecken wir da einen Raum, in dem Jahrhunderte, Jahrtausende niemand war, Pyramiden oder so, ne? Oder da ist sogar vielleicht ein Schatz. Nie ist ein Schatz übrigens in diesen Dokumentationen, also ihr braucht es gar nicht schauen. Sie finden nie, was sie eigentlich glauben, was sie da suchen. Auf jeden Fall, Türen sind etwas Schönes. Manchmal sind die Türen auch an sich wunderschön gestaltet. In dem Ort, wo meine Eltern jetzt leben, so ein kleines schweizerisches Dorf, stehen viele so, ja, Bauernhäuser, aber sie sind ein bisschen zu groß für einfache Bauern, mehr so ein bisschen so bäuerliche Herrenhäuser. Die Appenzeller haben wunderschön gestaltete Türen. Letzte Woche stand einer auch vor meiner Tür. Er klingelte, ich war so am Telefon, ging so an die Tür, mach auf. Und der erste Satz, den er sagt, ist, weißt du eigentlich, dass deine Tür nicht zu deinem Haus passt? Das ist sehr geil, weil ich habe diese Tür mal gestrichen, aufwendig. Ich habe ihn dann erstmal noch warten lassen und demjenigen am Telefon gesagt, ich hätte noch etwas Zeit. Also, die Tür. Das achte Lebensmuster, das achte von neun. Diesmal gibt es wieder einen Schnipselfilm. Und zwar genau jetzt. Also ein Grundmuster christlichen Lebens, so behauptet dieses Lebensmuster, ist dies, Türen zu suchen, Türen zu öffnen und gegebenenfalls neue Welten zu betreten. Das klassische Wort für diesen Vorgang ist das Wort Mission. Manche von euch verbinden mit diesem Wort vielleicht etwas Schwieriges. Mission ist etwas, so denkst du, was einem anderen eine Weltsicht aufdrückt, was ihn vollpredigt, was ihn zwangsbekehrt, ist auch so gelaufen schon. Du hast vielleicht Leute erlebt, deren missionarischer Eifer dir auf den Geist ging, um es gelinde auszudrücken. Und wenn bei mir an der Tür zwei Vertreter einer Sekte klingeln, dann lade ich sie nicht zu mir ein. Ich mag es nicht. Zum Glück habe ich 70 Treppenstufen bis zu meiner Tür. Das überlegt man sich dreimal, ob man da hochgeht, nur um weggeschickt zu werden. So. Es kann auch sein, dass du bei diesem Wort Mission in einer anderen Richtung komische Gefühle hast, nämlich in dieser Richtung, das soll ich jetzt tun? An Türen klingeln? Bei Leuten, die mich nicht eingeladen haben? Im übertragenen Sinne, ich soll Menschen missionieren? Und du denkst, geh weiter, ohne mich. Vielleicht bist du auch jemand, der unter diesem Druck schon gewesen ist, das tun zu müssen und es nicht gern getan hat oder irgendwie. Also ich kann mir einfach vorstellen, dass es bei diesem Wort, oder du denkst nur an Afrika und irgendwelche Leute, die dahin gehen, jedenfalls, dass es bei diesem Wort Assoziationen gibt, die nicht unbedingt hilfreich sind. Ich hoffe, ich kann dir deutlich machen, was ich heute mit Mission nicht meine, aber was ich vor allem meine. Denn das Christentum ist an sich missionarisch. Es gehört zur DNA des Christentums oder zur DNA des Glaubens, dass er missionarisch ist. Also, dass er weitergegeben sein will. Warum? Weil es ein Glaube an einen Gott ist, der mit einer Mission in dieser Welt unterwegs war und ist. Jesus kam in diese Welt, das habe ich versucht mit diesem Bildchen da auszudrücken, ne, wer von wem geprägt ist. Jesus kam in diese Welt und er ging durch Türen und das war seine Mission. Die Bibel erzählt von der ersten bis zur letzten Seite, dass Gott eine Mission hat. Die Theologie nennt es die Missio Dei, die Mission Gottes. Er ist unterwegs zu Menschen, um in ihr Leben einzutreten und es zu verändern. Wenn ich das aus dem christlichen Glauben wegnehme, habe ich nicht mehr den christlichen Glauben. So, und wer das selbst erlebt hat, dass das in seinem Leben so war, der kann eigentlich auch nicht anders als zu wollen, dass sein Gott, den er erlebt hat, auch andere Menschen prägt, zu anderen Menschen kommt. So, darum haben wir dieses Lebensmuster, die Tür zu einem wichtigen Lebensmuster erkoren. Ein vitaler Glaube, ein von Gott geprägtes Leben, das will sich auswirken auf das Umfeld. Und wenn du das nicht mehr willst oder wenn dieser Glaube das nicht mehr will, ja, wenn es einem Christen irgendwann relativ schnurz ist, ob sein Glaube Auswirkungen auf andere hat oder nicht, wenn es ihm irgendwann egal ist, ob andere mit Gott in Berührung kommen oder nicht, wenn er irgendwann sagt, na ja, es ist mein Glaube, Privatsache, und was du glaubst, ist deine Sache, lass uns über was anderes reden. Wenn das irgendwann so ist, dann wirst du merken, dass der Glaube auch für dich selbst seine Kraft verliert. Er verliert auch für dich die Kraft in deinem Leben, wenn du dich daran gewöhnst, dass er in anderen Leben auch keine Kraft entwickelt. Oder wenn dir dein Umfeld, jedenfalls in Bezug auf Gott, an dem Punkt egal ist. Ich glaube, es hat Auswirkungen auf deine eigene Beziehung zu Gott. So, die Mission Gottes konzentrierte sich auf einen Mann, Jesus. Und dieser Mann ging durch viele Türen, gewann viele Menschen, vor allem 12 junge Männer, mit denen er täglich sein Leben teilte und auch einen größeren Kreis, eine kleine Bewegung sozusagen. In Lukas 10 ist die Rede von 72 Leuten. Und diese 72 Leute schickt er eines Tages los mit seiner Mission. Und ich lese euch vor, was da passierte, und weil das die Grundlage für das sein soll, was ich heute sagen will. Und Achtung, ihr werdet merken, es klingt erstmal doch so, als ob man zu zweit an Haustüren klingen soll. Also, die Aussendung der 72 Jünger. Danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Geht nun, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche, keine Sandalen. Haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. Wenn ihr in ein Haus tretet, sagt als erstes, Friede sei mit diesem Haus. Und wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Friede auf ihm bleiben. Wenn aber nicht, wird der Friede zu euch zurückkehren. Bleibt in dem Haus, in dem man euch aufnimmt. Esst und trinkt, was man euch dort gibt, denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lohn. Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu suchen. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken, die dort sind, und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und man euch nicht aufnimmt, dann geht durch die Straßen und ruft, selbst den Staub, der sich in eurer Stadt an unsere Füße geheftet hat, wischen wir ab, damit ihr gewarnt seid. Aber das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist gekommen. So, jetzt denkst du genau das, wow, das klingt aber doch irgendwie nach Zeugen Jehovas Methode, sag ich mal. Und du denkst, nee, ich will aber nicht durch einen Ort ziehen und irgendwie Gerichtsworte durch die Gassen rufen. Und das will ich auch nicht. Das werde ich auch nicht tun. Wir sollten dabei im Hinterkopf behalten, dass die sozialen Gepflogenheiten vor 2000 Jahren anders waren als heute. Und wenn man eine gewisse Nachricht in eine Stadt zu bringen hatte, tat man etwas anderes, als was man heute tut. Es gab auch in Deutschland eine Zeit, in der es passend war, sich in der Fußgängerzone auf eine Kiste zu stellen und laut loszupredigen, aber diese Zeiten sind seit 200 Jahren mindestens vorbei, finde ich. So, also das ist nicht das, was ich meine. Aber die Kernaussage dieses Textes, die, wenn man so will, die Methode, wie Jesus durch Türen ging, die finde ich genial und das ist das, was ich euch rüberbringen will mit diesem Lebensmuster. Und sie lautet, so verstehe ich das, sie lautet so, geht und geht durch die offenen Türen, betretet die Häuser der Menschen, in denen ihr willkommen seid. Und wo nicht, da geht weiter. Also tretet keine Türen ein. Aber sucht Menschen, die bereit sind für den Frieden, wie er das nennt. Ich glaube, bei Luther würde stehen, wenn ihr auf ein Kind des Friedens trefft. Also schaut, Jesus hat einen anderen Blick als wir auf das, was passiert, wenn ein Mensch mit einer Vision unterwegs ist, mit Gottes Vision unterwegs ist. Er sagt sozusagen, es ist eigentlich nicht eure Mission, Freunde. Es ist Gottes Mission. Es seid nicht ihr, die irgendwas irgendwo hinbringen, sondern, so empfinde ich das in dem Text, Gott ist sozusagen schon da bei Leuten. Und zu denen schicke ich euch hin. Eure Aufgabe ist es, sie zu entdecken. Er sagt, die Ernte ist groß. Also er sagt nicht, schaut mal, dass die Ernte groß wird. Er sagt, sie ist da. Die ist schon da. Die Welt ist sozusagen schon reif. Da sind Menschen, die warten auf Gott. Vielleicht ohne es zu wissen, aber die warten. Die suchen, die sehen sich. Euer Ding ist nur, sie wahrzunehmen. Und das, was ihr erlebt habt, zu teilen. So, also, versteht ihr, nicht letztlich sind es nicht wir, die Gott irgendwo zum Durchbruch verhelfen, sondern Gott kennt die Menschen, denen wir begegnen, die in unserem Umfeld leben, ja, seit Jahrzehnten. Und wir müssen nicht meinen, er würde nicht in ihrem Leben wirken. Und man kann also vielleicht darauf zurücksetzen, etwas ist schon vorbereitet. Das ist eigentlich das, was ich in dem Text stark finde. Es ist da schon was vorbereitet. Geht durch die offenen Türen, die schon offen sind. Und ihr bereitet eigentlich auch nur was vor. Das Eigentliche tut ihr gar nicht. Jesus sagt, ich schicke euch dahin, wo ich selber kommen werde. Das Eigentliche tut ihr nicht. Das tut Gott. Wir können anderen nur sagen, was Gott uns bedeutet. Aber dass dann jemand Gott kennenlernt, das muss er schon selbst machen. Jemand hat mal so gesagt, für ihn ist Mission etwas, dass er einen Menschen, einen Freund mit Gott vorstellt und dann aus dem Weg tritt, damit die beiden sich kennenlernen. So ungefähr. Gut, um bei dem Bild der Tür jetzt zu bleiben, ich habe das so ein bisschen in 4 schematische Schritte aufgeteilt, in dem Clip kamen die ja schon vor. Schemas haben immer wieder gute und schlechte Seiten. Die guten sind, sie vereinfachen, man kann sich was merken, man kann das, was passiert, irgendwie in Schubladen schieben. Die schlechte Seite von Schemas ist, es läuft nicht immer so. Und das, was ich jetzt erzähle, das kann eine Stunde dauern oder 10 Jahre. Okay, also die Schritte sind wahrnehmen, begegnen, Beziehung und Liebe mitteilen. Und ich werde über diese 4 Schritte nicht theoretisch reden, sondern zu jedem eine Geschichte erzählen, eines Menschen, der zu unserer Kirche gehört und der mit dem eine Geschichte erlebt hat. Okay, erster Schritt, wahrnehmen. Ich glaube, das Erste, was wir lernen müssen, wenn unser Leben Auswirkungen haben soll, ist, dass wir Menschen um uns herum wahrnehmen. Und mit wahrnehmen meine ich nicht nur sie sehen und ihren Namen kennen. Wahrnehmen ist überhaupt keine kleine Sache. Ich lebe oft an den Leuten vorbei, die Tür an Tür mit mir wohnen. Und ich glaube, wir wären bei vielen Leuten total erschüttert, wenn wir wüssten, was eigentlich sich in ihrem Leben wirklich abspielt. Obwohl es Leute sind, mit denen wir dauernd Smalltalk halten, über das Wetter, über Fußball reden oder was. Und wir haben keine Ahnung, was in ihnen drin los ist, wenn sie nachts einschlafen oder wenn sie... Wir haben keine Ahnung, welche Nöte sie beschäftigen. Wir nehmen sie eigentlich nicht wirklich wahr. Also ich meine, wir kennen Menschen und kennen sie doch nicht. Jesus war da sehr anders. Und er sagt seinen Jüngern hier diesen geheimnisvollen Satz. Ich hoffe, ich verstehe ihn richtig und benutze ihn einfach mal für dieses Wahrnehmen. Er sagt, haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. Man fragt sich ja, was soll das? Ja? Die Auslegung ist auch nicht ganz eindeutig. Man fragt sich so ein bisschen, was meint er? Was mir am logischsten scheint, ist, dass er sagt, lange orientalische Begrüßungszeremonien kosten Zeit. Haltet euch nicht damit auf. Und das ist vielleicht das, was bei uns der Smalltalk ist. Ja? Halte dich nicht auf mit tausenden von Worten, bei denen du den anderen aber doch nicht kennenlernst. komm zum Eigentlichen, komm zum Herz des Menschen. So, nimm die Menschen wahr. Jetzt die Geschichte dazu. Eine junge Frau kommt heute in unsere Kirche. Sie sagt, sie hat vorher 14 Jahre nach Gott gesucht. Und sie hat vorher auch schon Christen kennengelernt, auch Kirche und Gottesdienste und so, und konnte immer irgendwie wenig damit anfangen. Sie landet dann irgendwann in einem Hauskreis und trotzdem bleibt sie da ein bisschen fremd. Die Leute beten dort für so Sachen wie schönes Wetter oder eine anstehende Prüfung oder hoffentlich ist das Auto ganz, wenn wir auf die Reise gehen und so. Und sie denkt innerlich, oh weia, wenn ihr wüsstet, was meine Probleme sind. Und sie bleibt fremd in dieser Gruppe, sagt sie. Irgendwann lässt sie sich überreden, von jemandem mit in die CC zu kommen, obwohl sie da schon auf Kirche nicht mehr so viel Bock hat. Und sie trifft hier auf eine alte Studienkollegin von früher und die freut sich, sie zu sehen, geht auf sie zu, kennt noch ihren Namen und nimmt sie mit in ihre Kleingruppe, in ihre Mini-Church. Und dort trifft sie auf Leute, ich zitiere sie, sie hat das gemailt, die genauso viel Mist gebaut hatten wie ich in ihrem Leben. Eine Gruppe, wo man ehrlich sein kann, eine Gruppe, wo man wahrgenommen wird und wo man betet für die existenziellen Dinge, nicht nur fürs Wetter, für das, was wirklich brennt. Also, da öffnet ein Mensch die Tür zu seinem Leben und andere tun das auch. Und man nimmt sich wahr. Alles hat damit angefangen, dass jemand sie wahrgenommen hat, mehr gesehen hat als nur eine Besucherin, die jetzt halt so zur City Church kommt. Und beide, ohne dass ich ihren Namen nenne, sind hier. Also einen habe ich jedenfalls von den beiden Gästen heute schon gesehen, bei der anderen bin ich nicht sicher. Also wahrnehmen ist das Erste, was passieren muss, wenn wir durch Türen gehen wollen. Wahrnehmen. Zweitens Begegnung. Das ist sozusagen der Moment, wo du an die Tür klopfst, ne? Wo du klingelst, wo du die Türklinke runterdrückst oder was auch immer. Und dieser Moment, finde ich, ist der spannendste. Je nachdem, wie man drauf ist. Manche Leute tun nichts lieber, ne? Irgendwie total kommunikativ und lernen gern neue Leute kennen. Viele würden sagen, das kostet mich ein bisschen Überwindung. Ich gehe jetzt auf jemanden zu. Meine Tochter ist in der 6. Klasse. Letzte Woche, ach, sie kann ein bisschen Englisch deswegen jetzt, ja, seit einem Jahr, anderthalb Jahren, wenn man mal die Grundschulsache so wegnimmt. So, jedenfalls, sie sitzen in Bronnbach. Meine zwei Töchter und ihre Mutter, weil Papa nicht kann, tun die das schon mal. Ja, zusammen essen gehen, die drei. Und sie sitzen an einem Tisch und neben ihnen sitzen Amerikaner, zwei Amerikaner. Und meine Tochter überlegt sich die ganze Zeit und redet auch darüber, ich könnte sie ansprechen auf Englisch, ich könnte sie fragen, wie und so. Und die Kleine erzählt mir das nachher und sagt, Mann, hat die gezögert, das ganze Essen über hat sie da geredet, soll ich nicht. Und ich habe ihr noch gesagt, ja, ich mache mit, aber mein Plan war, ich sag dann gar nichts, wenn sie angefangen hat. So, jedenfalls beim Aufstehen fasst sie sich ein Herz und quatscht diesen Amerikaner an und begegnet einem Ami, der sich freut über den Mut eines kleinen Mädchens, hat eine kurze Konversation darüber, wo die beiden herkommen und ob ihnen Deutschland gefällt und erntet am Schluss ein Lob, dass sie gut Englisch spricht. So, Begegnung kostet immer Überwindung, aber öffnet eine Tür zu einer neuen Welt. Jesus sagt, das ist ja ein bisschen krasser mit dem Überwinden müssen, ne? Er sagt, ich sende euch wie Lämmer, nein, wie Schafe, mitten unter die Wölfe. Er meinte die Amerikaner übrigens. Ich sende euch also in eine Welt, die ihr nicht kennt und die euch auch nicht immer so nett begegnet wie Gäste im Brombach. So. Aber wenn du durch Türen gehen willst, dann musst du Begegnung wagen. Auch wenn dir jemand die Tür zuknallt. So, eigentlich hat ja auch echte Wahrnehmung. Geht ja gar nicht ohne Begegnung. So. Eigentlich sind das gar nicht so richtig zwei Schritte. Jedenfalls, wenn aus der Wahrnehmung was werden soll, dann muss ich jemandem begegnen. Also jetzt aber meine eigentliche zweite Geschichte, die mit meiner Tochter, die galt nicht. 10. Klasse, irgendwo in der Ex-DDR, also als es noch die DDR ist, ja. Erste Stunde nach den Ferien, glaube ich, wenn ich das richtig mehr behalten habe. Ein Heavy-Metal-Typ, der auf Satanisches steht, will auf seinen Platz und an diesem Platz sitzt schon einer. Ausgerechnet der Christ. Ja, in der DDR ein seltenes Exemplar. Beide sind stur und wollen ihren Platz nicht aufgeben, also teilen sie sich ihn eben. So, Begegnung gezwungenermaßen sozusagen. Der Heavy-Typ lässt den anderen auch spüren, was er von ihm hält. Der aber wagt Begegnung. Ja, beide wagen es irgendwo. Sie reden, sie diskutieren, natürlich über Glaube, über Gott, über den Teufel. Und irgendwann sagt dieser Heavy-Typ, ja, bring mir doch mal eins deiner christlichen Bücher mit. Das hört sich ja gut an aus der anderen Sicht. Was er aber vorhat ist, er hätte gerne ein paar irgendwelche Formeln für so satanische Sachen. Und an eine Bibel, wo er denkt, da könnte ich da was drin finden, kommt man schlecht. Und er denkt sich, na, in diesem Buch wird schon was stehen dann. Ne, so, da könnte ich was finden. Und er liest das Buch an einem Wochenende, das Kreuz und die Messerhelden, vielleicht kennt jemand das Buch. Am Montag kommt er in die Schule und sagt zu dem anderen, okay, mein Freund, nimm mich mal mit in deine Kirche. Der Heavy-Typ heißt Lars, ist Lehrer und heute Mitglied unserer Gemeindeleitung. Und der andere war sein Trauzeuge später. Okay. Begegnung ist etwas, was durchaus Überwindung kostet. Fremde Menschen zu begegnen. Aber ohne Begegnung öffnen sich keine Türen. Okay, drittens. Beziehung. Das gefällt mir an diesem Text. Das ist eben nicht so, zwei Leute klingeln an Türen mäßig und versuchen jeden zu überreden, sondern eigentlich schickt Jesus die Leute in die Häuser und dann sagt er, bleibt dort. Ja, ihr habt dieser Stadt etwas zu sagen, für Leute da zu sein und da, wo Leute euch Freundschaft anbieten, da bleibt. So. Ihr werdet als Gäste aufgenommen, sie haben dort gegessen und getrunken. Rennt nicht von Haus, rennt nicht von Beziehung zu Beziehung, sondern investiert dich, bleibt da. Also Begegnung ist das, was man einfach machen kann, ne? Aber Beziehung kannst du nur anbieten und dann kommt es auf den anderen an, dass er auch Beziehung will. Jesus sagt ihnen, ihr könnt Frieden anbieten, also Friede sei mit diesem Haus, das ist so eine Begrüßungsformel, aber Jesus meint es auch tiefer. Ihr bietet Frieden an, Freundschaft, echtes Interesse, Hoffnung. Ihr kommt mit etwas und wenn ihr auf einen Menschen stoßt, bei dem das auf Gegenseitigkeit stößt, so, der darauf gewartet hat, der euch einlädt, dann bleibt. Das ist also der Moment, wo du durch die Tür gehst, du betrittst das Leben eines anderen und er betritt deins. Ne? Das geht nicht nur einseitig. So, mir ist ganz wichtig, das kann man missverstehen. Das kann ein bisschen so klingen wie, ich baue Beziehung auf, habe aber eigentlich was anderes vor. Ja, es ist falsche Heuchelei, wenn wir Beziehung aufbauen, die ein anderes Ziel verfolgt. Nämlich zum Beispiel, wenn ich ihn dann gut kenne, kommt er mit zur City Church, vielleicht wird er Mitarbeiter am Infopoint und ich bin diesen Job los oder sowas. Ja? So, also Jesus baut Beziehung immer, weil er Menschen liebt. Das muss nicht immer tiefe Freundschaft dann werden, aber er tut es, weil er Menschen liebt. Jede Beziehung, die nicht aus echtem Interesse an dem Leben dieses Menschen geboren ist, sondern eigentlich aus einer, weil ich da was ganz anderes vorhabe, ist keine Beziehung. Das ist eigentlich keine Beziehung. Und diese Welt braucht aber Leute, wo Menschen ehrliche Beziehungen anbieten. Oder wo es auch einfach nur um freundliche Worte geht, die in ein anderes Leben reinkommt. Oder um ermutigende Worte. Beziehung gibt es in verschiedenen Stufen. Das kann verschieden intensiv sein. Dritte Geschichte. Melanie sitzt im Unterricht zur Ergotherapeutin irgendwo in Frankfurt. Und neben ihr sitzt Wally. Irgendwann in diesem Unterricht, sie kann sich nicht mehr erinnern, warum, ging es irgendwie von vorne am Rande um Glaube. Jedenfalls, Melli sagt, ich hatte nichts gegen Glaube damals, aber was ich schon krass fand, ist, dass Menschen ihre Kinder religiös erziehen und sie damit ja von Anfang an in eine Richtung prägen und ihnen gar nicht so die richtige Freiheit lassen. So, und das hat sie irgendwie geäußert und ihre Tischnachbarin sieht das ein bisschen anders. Die beiden reden, Begegnung. Und dann stellen sie fest, oh, wir wohnen im selben Haus, sogar auf demselben Flur. Komm mal vorbei und wir reden. Und zwischen den beiden entsteht eine Beziehung. Wally erzählt von ihrem Zuhause, von dem, was ihre Eltern ihr kommuniziert haben, wie sie geprägt haben. Erzählt von ihrer Kirche. Manchmal lesen sie in der Bibel. Melanie sagt heute, was an ihr toll ist, sie hat mich nie zu irgendwas gedrängt, mir irgendwas aufgeschwatzt. So, und irgendwann lernt sie dann die Familie kennen von Wally und die Kirche. Und sie ist beeindruckt einfach davon, wie man dort feiert zum Beispiel. Aber auch, wie man sich um Arme kümmert. Sie sagt, nö, geglaubt habe ich nicht, aber so eine Kirche hätte ich gern gehabt. Also Beziehung, da prägt ein Leben mein anderes Leben. Gegenseitig, ich bin sicher, Mellys Leben hat auch Wallys Leben geprägt, wenn man sie fragen würde. So ist das immer bei echten Freundschaften. Heute ist Melanie eine Mutter, die ihren Kindern von Gott erzählt und hier zur CC kommt. Die Ausbildungswege der beiden haben sich getrennt, aber Freundinnen sind sie immer noch. Das ist Beziehung. Das ist mehr als Begegnung. Und dann das vierte, Liebe mitteilen. Zuerst habe ich da gedacht, ich sage Liebe verkündigen, aber mir ist eigentlich wichtig, dass es nicht nur um Worte geht. Mitteilen kann bedeuten, dass ich etwas sage, aber auch, dass ich etwas tue. Also die Jungs, die Jesus da losschickt, ne, die haben natürlich eine Message. Die Message lautet, das Himmelreich ist nah. Was für eine Botschaft für jemanden, der Gott sucht. Und jemand sagt in sein Leben rein, hey, es ist nah, erlebbar. Ich habe es jedenfalls erlebt. Eigentlich müsste man sagen, so Leute, die Gott kennen, sind eigentlich sowas, sie müssen sich so verstehen wie Hoffnungsagenten in dieser Welt. Hoffnungsagenten. Ganz richtig schönes Wort. Vergesst es wieder. Aber es sagt eigentlich das, was ich meine. Die Jünger damals haben aber nicht nur diese Botschaft, das Himmelreich ist nah, sondern sie bringen ganz handfest Frieden, Hoffnung, Heilung. Ne? Heilt die Kranken, die dort sind, sagt Jesus. Ich breche es mal ein bisschen runter. Betet für Menschen, die nötig sind. Das könnten wir schon. Tut das mal mutig. Jemandem sagen, hey, soll ich für dich beten? Ich kann dir da mit meiner Kraft nicht raushelfen, aber soll ich für dich beten? Dann kommt möglicherweise etwas in das Leben eines Menschen, das du nicht in der Tasche hast. Die Jünger hatten ja buchstäblich nichts in der Tasche. Jesus schickt sie vielleicht aus dem Grund, ohne was los. Ne? Kein Geld, keine Tasche, keine Sandalen. Da können wir mit leben, aber keine, ja, also mit wenig irgendwie, weil es nicht das ist, was sie mitbringen sollen, sondern das, was die Hoffnung, die sie dabei haben. Was ihr geben könnt, ist die Hoffnung, dass Gott nah ist und dass der Himmel auf die Erde kommen kann. In den Beziehungen, in eurem Umfeld. Ja, und natürlich sind es dann auch Worte, die jemand braucht. Worte, wo du Glauben teilst, weil das eben dir Hoffnung gegeben hat. Und in all den Geschichten, die ich erzählt habe, ne, da kamen diese Worte vor, die jemand sagte ins Leben eines anderen rein. Mutige Worte zum Teil, das ist auch die Pointe der letzten Geschichte. Sehr schöne Geschichte, finde ich. Als ich sie zum ersten Mal hörte, naja, also, da ist ein junger Mann. Vielleicht wäre es noch netter, er würde es selbst erzählen, aber gut. Er ist ein junger Mann. Sein Leben besteht, ist ein paar Jährchen her, aus dem, mit dem sich viele Jugendliche so schon mal die Zeit vertreiben, je nachdem, wie man so drauf ist, Partys. Er ist ein Kind von, wie nennt man das? Kein Kind von Traurigkeit, er ist gut dabei. Auch so, dass er sagt, das ging in eine Richtung, da konnte man auch abstürzen, schulisch und so weiter. So, jetzt gibt es da eine hübsche Frau. Sie ist jetzt weniger in seiner Clique so unterwegs, eigentlich gar nicht, aber sie ist einfach... Ja, ihr müsstet ihn selbst fragen, was sie ist. Ja, das will ich jetzt hier nicht so sagen. Jedenfalls ist sie so, dass er sich verknallt in sie. Und ich kann das auch verstehen. Irgendwie ist sie wohl auch in ihn verknallt. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Irgendwie schon. Jedenfalls steht sie aber eigentlich nicht auf so Leute, die dauernd zugedröhnt sind. Naja, irgendwie sind sie jedenfalls zum ersten Mal allein in ihrem Zimmer. Und dann kommt die Message von ihr. Sie sagt ihm, mein Freund, das ist jetzt nicht wörtlich, ne, aber so ungefähr. Ich habe ihn eben nochmal angerufen und gefragt, sagte er, ja, so ungefähr war das. Mein Freund, wenn das mit uns was werden soll, dann werden wir zusammen die Bibel lesen, und zwar jetzt. Wow, das ist so richtig die harte Nummer, ne? So, aber er sagt heute, sie war wie so ein Engel, der in mein Leben kam. Wie so ein Engel, der in meinem Leben kam. Und hat mein Leben total verändert. Heute sind sie verheiratet, haben ein Baby. Wenn ihr nicht die Namen sagen würdet, würdet ihr sie kennen. Und ihr könntet vielleicht das nachvollziehen, warum er sie einen Engel nennt, aber ihr würdet euch echt wundern, dass er früher einer war, der nur Partys im Hirn hatte, so dass es gefährlich wurde. Ja. Okay, das waren die vier Geschichten. Ich hätte noch mehr, ich habe vorher rumgemeldet und gefragt und so, und da kamen ein paar. Vier brauchte ich aber nur. Ich wünsche mir, dass in Zukunft noch zig solcher Geschichten passieren. Durch euch, durch mich. Was wir dafür brauchen, ist letztlich das, dass wir Menschen werden, die andere wahrnehmen, in dem, was sie wirklich sind. Also in ihren Nöten, in ihren Fragen, aber auch in ihrem Wert. An dem Guten, an dem Schönen dieses Menschen wahrnehmen. Menschen begegnen, auch wenn es Überwindung kostet. Das ist die einzige Chance, damit sich Türen öffnen. Menschen Beziehungen anbieten. Manchmal passiert das. Da haben wir natürlich nur begrenzte Kapazitäten. Ne? Wir können nicht 1000 Freunde haben. Aber manchmal passiert das und dein Leben prägt ein anderes Leben. Und dieses Leben wird deines prägen. Das ist etwas Schönes. Und Liebe verkündigen. Liebe mitteilen, wollte ich ja sagen eigentlich. Ne? Also durch Taten und durch Worte. Die Hoffnung mit Leuten teilen, die deine Hoffnung geworden ist. Und dann könnte passieren, dass Menschen ihrerseits durch Türen gehen, die ihnen neue Welten eröffnen. Eine Welt, in der Gott regiert, in der Freiheit ist, in der Hoffnung ist, in der Leben ist. Und weil ich mit dem Clip angefangen habe, schließe ich mit dem Clip ab. Habe ich schon mal hier gezeigt. Die Truman Show, wer das nicht kennt, er hat sein Leben lang unter einem Glasdach gelebt, einer Scheinwelt. Und er steht jetzt vor der Tür und der Entscheidung, ob er durchgehen soll und rausgehen soll. Und was dann nämlich entsteht, wenn Menschen durch solche Türen gehen, ist Freude.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.